Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist Freitag, der 11. April. Wir sind am Ende einer Woche, in der der Koalitionsvertrag in Berlin vorgestellt wurde. Darüber wollen wir heute natürlich intensiv tun und das tue ich sehr gerne heute mit meinem Berliner Kollegen Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Und mit Ruben Bartke aus unserem Team Essen. Hallo Ruben, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, wir haben eine schöne, eine spannende Woche hinter uns, eine Woche, auf die viele gewartet haben. Der Koalitionsvertrag liegt jetzt vor. Das Energiekapitel liegt vor. Wir haben da sehr gespannt drauf gewartet und lasst uns heute doch mal zusammen reingucken, was da so drin steht.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich bin dann hier in der Runde in einer sehr komfortablen Lage, glaube ich zumindest, weil ich als Nicht-Berliner Kollege habe den Vorteil, bei Politikthemen immer meine Kollegen fragen zu können, nämlich euch. Und das würde ich an der Stelle auch direkt gerne tun, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt, aber die Arbeit habe ich natürlich auch gerne ein Stück weit euch überlassen an der Stelle. Ist es ja so, dass wir diesen Koalitionsvertrag sozusagen erahnen konnten, dass er kommt, aber wann er kommt, das stand ja, glaube ich, so ein bisschen in den Sternen und wir haben ja sozusagen darauf gewartet. Gleichzeitig läuft unser Tagesgeschäft ja auch ganz normal weiter. Mich würde mal interessieren, wie läuft das bei euch ab? Wusstet ihr, wann der Koalitionsvertrag kommt? Habt ihr das sozusagen schon vernommen und wart ihr darauf vorbereitet oder musstet ihr jetzt sozusagen dann nochmal umschichten?
Naja, beides. Also vorbereitet ist man natürlich immer, weil wir verfolgen natürlich dann auch hier, was wir so hören, was in diversen Medien zu lesen ist, wann kommt da was, und trotzdem kann man nicht so richtig darauf vorbereitet sein, weil man eben nicht weiß, was passiert. Also wir haben am Vortag schon gehört, dass offenbar für 12 Uhr die Bundespressekonferenz schon mal reserviert war, dass es da ein Zeitfenster gab und da konnte man sich eigentlich, hätte man sich vielleicht 24 Stunden vorher schon mal drauf vorbereiten können, aber dann nahm der Dienstag dann doch nochmal eine andere Wendung. Die Koalitionäre in Spee hatten eigentlich vor, an dem Tag eine Einigung zu erzielen. Das ist nicht gelungen. Das Ganze wurde dann eben weitergeschoben auf den nächsten Tag. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar nicht so schnell mit einer Einigung gerechnet. Also da steht sicherlich der Druck dahinter, die geopolitische Lage, die Turbulenzen, die Donald Trump jeden Tag aufs Neue auslöst, die Unsicherheiten in der Ukraine, wie es da weitergeht. Also da war sicherlich der Druck groß. Ich habe trotzdem nicht ganz so schnell damit gerechnet. Und für uns heißt das natürlich dann erstmal normaler Alltag. Ich war morgens noch bei Stromnetz Berlin, dem Verteilnetzbetreiber hier in der Hauptstadt, bei der Bilanzpressekonferenz, hat mich auch darauf eingestellt, dazu einen Artikel zu schreiben. Und dann verdichteten sich eigentlich im Laufe des Vormittags dann doch die Hinweise, dass am gleichen Tag noch was vorgestellt wird. Ja, und dann muss man sich sputen, schnell noch einen Text zu Stromnetz Berlin fertig machen, in den Kalender gucken, was stehen am Nachmittag eigentlich noch für Termine, was muss alles abgesagt werden. Ja, und dann kam dann auch schon irgendwann die Einladung ins Konrad-Adenauer-Haus, also den Sitz der CDU in Berlin. Und Carsten, du warst ja am Vorabend noch bei einer Veranstaltung, da waren auch Politiker zugegen und denen ging es ehrlich gesagt ja auch nicht anders als uns.
Ja, genau. Ich war ein wenig vorgewarnt. Also ich war am Dienstagabend in der Konrad-Adenauer-Stiftung, unweit des Konrad-Adenauer-Hauses, bei einer Veranstaltung, Diskussionsrunde zum Thema Kohlenstoffmanagement. Also es ging um die mögliche Neuauflage der Carbon-Management-Strategie, um das Thema CCS, was ja auch in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt. Vielleicht gehen wir gleich noch ganz kurz drauf ein. Mit auf dem Podium war CDU-Fraktionsvize Andreas Jung. Der war ja in der vergangenen Legislatur klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und wurde ja jetzt im Vorfeld auch zwischendurch als Umweltminister gehandelt. Mit oder ohne Zuständigkeit für das Thema Energie, also heißer Kandidat war er bislang. Auf SPD-Seite dabei der Bundestagsabgeordnete Helmut Klebank. der war Berichterstatter für das CCS-Gesetz der SPD. Und beide wurden natürlich vor Ort auch gefragt nach dem Stand der Koalitionsverhandlungen, hatten aber ein ganz klares Sprechverbot. Also ich kann den Jung mal zitieren. Er sagte sinngemäß, es gibt die einen Sachen, die würden noch nicht feststehen oder die würde er nicht wissen, die könne er nicht sagen. Und andere Dinge, die würde er wissen, über die dürfe er nicht sprechen. Und dann gibt es noch die Dinge, die geleakt wurden, die dürfe er nicht kommentieren. Das war so seine gefällige Aussage zu dem Thema. Nichtsdestotrotz waren vor Ort eben eine ganze Reihe Menschen aus dem Politikbetrieb. Und irgendwann hatten die dann eben auch die Nachricht auf ihren Handys, dass es am Abend eine Einigung geben solle und dass für 12 Uhr am Mittwoch die PK angesetzt sei. Daraus wurde dann schließlich noch eine kleine Verzögerung. Die PK war schließlich um 15 Uhr, aber ich war etwas vorgewarnt. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin dann auf dem Rückweg zur U-Bahn auch an der CDU-Parteizentrale vorbeigekommen, also dem Konrad-Adenauer-Haus. Da standen dann viele Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen vom Fernsehen, eben vor der Tür, standen sich die Beine in den Bauch, um O-Töne einzufangen der herauseilenden Politikerinnen und Politiker. Aber ich habe mich dann nicht dazu gesellt. Da bin ich ganz froh, dass ich als Fachjournalist den Job so nicht machen muss. Aber da merkte man, die Stimmung ist da, da kommt was. Und wir waren letztlich darauf eingerichtet, dass wir am Mittwoch was auf dem Tisch haben werden.
Ja, du hättest auch lange rumgestanden bis zum nächsten Tag, dann um 15 Uhr. Dann war aber ja die PK, du hast sie verfolgt. Und wir verfolgen dann auch diese großen Termine, wo alle Medien natürlich irgendwie zugucken. Wir verfolgen die natürlich immer mit unserem besonderen Blickwinkel. Was gibt es eigentlich für Botschaften zum Thema Energie, zum Thema Klimaschutz? Aber ich glaube, bei der PK bist du da ganz schön leer ausgegangen. Ich habe sie nur teilweise verfolgt, weil dann auch der fertige Koalitionsvertrag in unserem Posteingang geflattert ist. Wir hatten Arbeitsteilung, du hast die PK verfolgt. Ich habe mir dann den Koalitionsvertrag vorgeknöpft, um zu gucken, was steht genau drin. Aber ich glaube, bei der PK kam zum Thema Energie und Klimaschutz nicht viel vor.
Das war leider in der Tat sehr spärlich. Also die PK anwesend waren CDU-Chef Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder, SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken und eben CDU-Chef möglicher Kanzler Friedrich Merz. Die haben durchaus versucht, sowas wie Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Also vom Koalitionsvertrag solle ein Aufbruchssignal ausgehen, sagte Merz. Er hat eben die Entlastung für die Wirtschaft angekündigt und ist auch auf die Energiepreise eingegangen. Die sollen wie vereinbart sinken, also die Stromsteuer soll auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden, die Stromnetzentgelte sollen verringert werden, die Gasumlage soll abgeschafft werden und ein Industriestrompreis soll eingeführt werden. Das war es dann aber eigentlich auch zum Thema Energie und auch das Thema Klimaschutz war nicht so wirklich präsent. Da ist dann lediglich Saskia Esken drauf eingegangen. Die hat betont, dass jetzt massiv in den Klimaschutz investiert werde, dass Klimaneutralität ein Wohlstandsversprechen sei, sagte sie. Sie hat nochmal betont, Klimaneutralität, das Ziel 2045 werde gewährleistet. Also an den Zielen will Schwarz-Rot ja bislang nicht rütteln. Immerhin, das war ja durchaus umstritten in den Verhandlungen, wie man so hört. Also da gab es ja auch Stimmen, die dann gesagt haben, wieso wollen wir da schneller sein als die EU und andere. Aber ansonsten, ja, war Energie und Klima eher stiefmütterlich vorhanden in der PK. Und daran entzündet sich ja dann auch ein Teil der Kritik, vor allen Dingen aus den Umweltverbänden. Von den Grünen beispielsweise. Katharina Dröge hat jetzt kommentiert, die Interessen von Kindern und Jugendlichen saßen offenbar nicht bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch. Ja, sie kritisieren eben jetzt einige Details, auf die wir nochmal eingehen können. Sei es, dass Kohlekraftwerke länger im Netz gehalten werden sollen, Gaskraftwerke erstmal auch ohne Wasserstoff und so weiter und so fort. Da würden wir jetzt nochmal ein bisschen in die Details schauen.
Also im Koalitionsvertrag schafft es das Energiekapitel zumindest auf 7 Seiten. Ich glaube, das macht aber auch deutlich, dass es jetzt von der Priorität her, ich glaube, Carsten, das hast du klar gesagt, auch jetzt aktuell nicht ganz weit oben ist. Das spiegelt sich dann da auch wieder.
Ja, man muss also beim Thema Klimaschutz auch sagen, es kommt an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag vor. Es ist jetzt nicht ganz vergessen worden, aber wie gesagt, da kann man geteilter Meinung drüber sein, ob das ausreichend ist.
Dann lass uns doch mal in die 7 Seiten reingucken. Die verteilen sich auf 8 Seiten im Koalitionsvertrag, weil jeweils irgendwie davor und danach irgendwie noch eine halbe Seite zu anderen Kapiteln drin ist. Also insgesamt hat der Koalitionsvertrag 146 Seiten. Es gab ja durchaus die Absicht, aus der Union den Koalitionsvertrag sehr schlank zu halten. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht gelungen. Es sind 30 Seiten weniger als der Koalitionsvertrag der Ampel. Aber so richtig schlank ist es am Ende ja doch nicht. Und ja, es gibt ein paar Seiten zum Thema Energie. Und ja, wie ist die Lesart dessen, was da drin steht? Ich glaube, man kann 2 Lesarten eigentlich ansetzen. Man kann einmal lesen, da steckt vieles drin, was vielleicht auch irgendwie Konsens ist, was jetzt nichts Neues ist, was erwartbar ist. Wenn man aber, glaube ich, in die Details reinguckt, dann wird es durchaus hakelig, glaube ich. Und ich starte einfach mal mit der ersten Lesart, wenn man reinguckt, was ist Konsens, was sind so die klaren Punkte, dann ist das, was Carsten schon angesprochen hat, dass es ein Bekenntnis zu den Klimazielen gibt, zu der Klimaneutralität. Wir sehen auch keine, im ersten Schritt zumindest keine Revolution bei der erneuerbaren Energienförderung. Der erneuerbaren Ausbau soll weitergehen, wenn auch mit Anpassungen bei der Onshore-Windkraft, auch bei der Offshore-Windkraft. Aber das ist jetzt kein Zurückdrehen, aber vielleicht ein Stück weit langsameres Ausbauen. Bei der PV ist es vielleicht ein bisschen unklar. Da können wir vielleicht nochmal einen näheren Blick drauf werfen. Auch bei den Kraftwerken ist, glaube ich, das, was vorher schon angelegt war, unter der Ampel letztendlich, ja, dass es eine Kraftwerksstrategie geben soll. Das ist so wie vorher aufgeschrieben durch die Arbeitsgruppe Klima und Energie auch durchgekommen. Es soll im Anschluss einen Kapazitätsmarkt geben, der technologieoffen ist. Auch das war absolut erwartbar, kein richtiger Hingucker. Und es gibt auch an vielen anderen Stellen eben ähnliche Formulierungen. Also der Netzausbau soll beschleunigt werden, weiter. Ja, das ist eben ja schon Aufgabe und Auftrag mehrerer Regierungen in der Vergangenheit gewesen. Auch das Smart-Meter-Rollout soll beschleunigt werden. Flexibilisierung und Digitalisierung werden gefördert im Energiesektor. Was neu mit drin ist, ist, dass staatliche Garantien einen Infrastrukturfonds absichern sollen. Also da versteckt sich der Vorschlag der Energieverbände BDW und VKO drin, dass es einen Energiewendefonds geben soll. Der privates Kapital für die Energiewende mobilisiert. Da stellt jetzt der Staat erstmal direkt kein eigenes Kapital zur Verfügung, sondern er will diesen Fonds durch Garantien absichern. Das kann Kapital mobilisieren und Investitionen auslösen. Und ich glaube, ein größerer Kernpunkt ist eben auch das, was auch in der PK dann eben als Energiethema angesprochen wurde, was aber eigentlich eher ein Wirtschaftsthema ist, nämlich dass die Strompreise gesenkt werden sollen um 5 Cent pro Kilowattstunde. Davon profitieren auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Im Kern geht es aber, glaube ich, schon darum, die Industrie in Deutschland zu entlasten durch eine Absenkung der Stromsteuer, durch Staatszuschüsse zu den Netzentgelten, die dauerhaft gedeckelt werden sollen. Und dann ist auch nochmal explizit eben ein Industriestrompreis genannt, der besonders energieintensive Unternehmen nochmal zusätzlich entlasten soll. Also so weit, so gut. Erstmal, glaube ich, können da grundsätzlich eigentlich vielen Haken dran machen, aber bei den Details, ja, da wird es dann doch durchaus strittig.
Da gucken wir vielleicht gleich nochmal drauf, welche Streitpunkte es da geben könnte. Aus meiner Lektüre würde ich sagen, habe ich auch so 2 Kernbotschaften mitgenommen aus dem Kapitel. Das eine hast du angesprochen, Chris, das ist diese Preisfrage. Ja, was kostet eigentlich Energie? Da will die Koalition auf jeden Fall rangehen, dass die Kosten runtergehen. Das andere Thema, was ich so an mehreren Stellen wahrgenommen habe, das ist die Netzdienlichkeit. Das komplette Energiesystem muss stärker die Netzdienlichkeit in den Blick nehmen. Das betrifft zum einen den erneuerbaren Ausbau, aber es findet sich auch an anderen Punkten. Und das sind so die zwei klaren, wenn man so will, roten Linien, aber schwarz-rot muss man, glaube ich, sagen, die sich dadurch das Energiekapitel ziehen.
Ja, und das ist ja eigentlich schon ein Punkt, wo man dann sagt, aha, okay, vorher heißt es irgendwie, ja, der erneuerbare Ausbau geht weiter. Dann ist aber eben genau diese Netzdienlichkeit, Systemdienlichkeit an vielen Stellen zu lesen, die absolut sinnvoll ist. Aber naja, ich habe da so eine gewisse Vorahnung, dass zwischen Union und SPD dann in der Frage, was das konkret heißen wird, dass es da sehr unterschiedliche Positionen geben wird. Ich glaube, das gibt es auch an mehreren Stellen, allein auch schon bei der Frage der Klimaziele. Da ist ja auch, steht drin, mit welcher Methodik das eigentlich erreicht werden soll. Es gibt ein Bekenntnis zum CO2-Preis, aber der ist jetzt nur noch Teil eines Instrumentenmixes. Also er ist nicht mehr das zentrale Steuerungselement. Das finde ich auf jeden Fall erstmal interessant. Ich glaube, dass da durchaus Zweifel durchklingen. Was passiert eigentlich, wenn der Wärme- und der Verkehrssektor jetzt wirklich in den europäischen Emissionshandel integriert werden? Was passiert mit den Preisen? Die werden steigen, das ist absehbar. Aber auf welches Niveau? Und hält Politik ein echtes hohes Niveau der CO2-Preise im Wärme-, im Verkehrssektor, was dann auch an der Tankstelle sichtbar sein wird? Halten Sie das wirklich aus? Auch beim Thema CO2-Vermeidung. Da werden CO2-Minderungen im Ausland auch mit ins Gespräch gebracht. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Worüber reden wir eigentlich? Machen wir die CO2-Vermeidung jetzt zu großen Teilen im Inland oder machen wir die im Ausland? Da haben Union und SPD sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, das sind so erste Themen, wo man merkt, oha, da steckt doch viel Potenzial auch für politische Auseinandersetzungen drin. Und da gibt es ja, glaube ich, auch noch ein paar andere Punkte.
Vielleicht eine kleine Ergänzung an der Stelle. Also mir ist beispielsweise auch aufgefallen, oder wenn man mal schaut, was nicht drin steht, dann ist ein Punkt das Thema Klimageld, was die letzte Koalition noch versprochen hatte, was im Koalitionsvertrag der Ampel stand und was eben die steigenden CO2-Kosten ja ausgleichen soll. Das soll ja jetzt über die Strompreissenkungen laufen. Ich habe mich da dennoch gefragt, wie du schon sagst, was passiert denn jetzt, wenn die CO2-Preise wie geplant und gewollt eben kräftig steigen? Das ist ja sozialer Sprengstoff, der dahinter steckt. Wird dann doch gedeckelt? Werden die Klimaziele doch aufgegeben? Also das ist einer der Punkte, wo ich sagen würde, da fehlt was. Da kommt noch was auf uns zu.
Das ist ja, glaube ich, auch im Bereich der erneuerbaren Energien auch ähnlich. Also klar formuliert, nee, es ist nicht klar formuliert, aber man weiß, worauf es hinausläuft. Es ist von der Abschattungsproblematik bei der Offshore-Windenergie die Rede. Da ist davon auszugehen, dass das Ziel von 70 Gigawatt Offshore-Leistung wahrscheinlich reduziert wird. Aber eben auch dann wieder der Punkt, Ruben, den du angesprochen hast mit der Systemdienlichkeit. Bei der Solarenergie heißt es, sie soll in Verbindung mit Speichern eben künftig systemdienlich ausgestaltet werden. Das ist völlig offen, was das bedeutet. Generell auch bei den erneuerbaren Energien heißt es, sie sollen sich perspektivisch am Markt finanzieren können. Welche Perspektive ist das? Über welchen Zeitraum reden wir? Reden wir über einen Bruch der erneuerbaren Förderung noch in dieser Legislaturperiode? Schiebt das Schwarz-Rot der nächsten Regierung zu? Also da sind wirklich viele Fragen offen und über dem Ganzen schwebt ja dann auch noch die Ankündigung, dass es zum Sommer einen Monitoringbericht geben soll, der letztendlich ja dann auch einfach nochmal alles auf den Prüfstand stellt. Da wird also eine Bestandsaufnahme gemacht und auf Basis dieser Bestandsaufnahme werden die energiepolitischen Weichen dann gestellt. Federführend aus einem CDU-geführten Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und da darf man sehr gespannt sein, was dann da tatsächlich in der Sache am Ende kommt.
Also diesen Monitoring-Bericht, muss ich sagen, finde ich einen sehr geschickten politischen Schachzug, denn er öffnet ja sozusagen die Tür, diese Themen A zu adressieren, ja, aber Zeit zu gewinnen. Ja, das heißt, man holt sich da erstmal sozusagen eine Grundlage, um ein gesamtes Bild der Situation zu bekommen und gewinnt dadurch sozusagen die Möglichkeit, im Koalitionsvertrag zu den einzelnen Punkten gar nicht Stellung beziehen zu müssen. Das ist jetzt erstmal alles ausgelagert. Das macht der Monitoring-Bericht und den, das hast du gesagt, das wird dann das neue Ministerium für Wirtschaft und Energie federführend in Angriff nehmen. Und da dürfen wir sehr gespannt sein, was dabei rumkommt. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit, dass solche Prozesse manchmal auch versanden, dass da dann gar nicht so viel bei rumkommt, wie dann angekündigt wird. Das ist dann der klassische Königstiger, der dann als Bettvorleger landet.
Was wir aber definitiv wissen, ist, dass die Wiederinbetriebnahme der deutschen Kernkraftwerke vom Tisch ist. Das war eins der strittigen Themen im Energiekapitel, was es nicht über die Ziellinie geschafft hat. Da hat sich die SPD erfolgreich zur Wehr gesetzt, aber eben nicht nur die SPD. Wir haben letzte Woche hier im Podcast ja auch über die Rolle und Funktion von Kernkraftwerken im Energiesystem gesprochen. Auch die Betreiber haben da eigentlich sehr klar Botschaften gesendet, dass der Rückbau auch schon sehr weit fortgeschritten ist, was allein schon technisch eine Wiederinbetriebnahme der Kraftwerke zu einer langwierigen und sehr teuren Angelegenheit gemacht hätte. Und ich glaube, es ist ja auch immer wieder durchgeklungen, dass auch wirtschaftlich es kein großes Interesse der Betreiber gab, künftig die Kernkraftwerke im Betrieb zu halten. Ruben, du hast ja auch diese Woche nochmal ein Argument dafür geliefert. Beim Blick auf die Marktdaten sieht man im Strombereich, wir sind im April, es scheint die Sonne, wir haben zur Mittagszeit negative Strompreise. Das wären Zeiten, in denen die Kernkraftwerke durchlaufen und in denen die Betreiber für die Stromproduktion Geld bezahlen dürfen. Also so unflexible, bandlaufende Kraftwerke, die zumindest direkt in den Strommarkt reingehen, die haben auch nicht mehr die beste Perspektive.
Nee, ich glaube aber auch, jeder, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, war klar, dass es da ganz große Fragezeichen gibt. Es zeigt sich, diese Reaktivierung der Kernkraftwerke, das war vor allem ein Wahlkampfmanöver, wo die CDU jetzt, vor allem auch die CSU, die Aufgabe hatte, da irgendwie gesichtswahrend rauszukommen. Und sie haben es dann so gelöst, indem das Thema komplett einfach aus dem Koalitionsvertrag rausgefallen ist. Es findet keine Erwähnung. Die Kernkraft ist nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Und interessant vor dem Hintergrund ist dann vielleicht auch mal zu gucken, wie hat die CSU darauf reagiert. Wir wissen, die CSU ist die erste Partei, die den Koalitionsvertrag gebilligt hat. Und Markus Söder hat sich dazu ja auch positioniert, hat dann mit zwei Sätzen kurz erwähnt, ja, die Kernenergie war nicht mehr möglich zu machen, hat er, glaube ich, gesagt. Und damit ist das Thema dann durch.
Mit der Einschränkung, dass die Kernenergie über die Fusionsenergie eben doch im Koalitionsvertrag gelandet ist, weil Deutschland eben jetzt der Standort werden soll, der erste auf der Welt, an dem ein Fusionskraftwerk entsteht. Das ist auch ein Projekt für die übernächste Legislaturperiode vielleicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft ich es gesagt habe, aber ich würde sagen, wahrscheinlich 20 Jahre, in den nächsten 20 Jahren werden wir so ein Kraftwerk definitiv nicht in Deutschland haben. Stichwort CSU. Wir hatten gestern mit Andreas Lenz, auch ein CSU-Energiepolitiker bei uns in der Redaktion, mit dem wir auch nochmal über den Koalitionsvertrag gesprochen haben. Das Interview erscheint in der kommenden Woche. Da können wir schon mal drauf hinspoilern. Und vielleicht noch ein anderes Thema, das ist im Bereich der Kraftwerke eben aber doch in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Ein umstrittenes Thema ist das Thema CCS. Also es steht jetzt im Koalitionsvertrag, dass die CO2-Abscheidung an Gaskraftwerken möglich sein soll. Und da sind wir eigentlich bei einem ähnlichen Thema, weil auch diese Technologie lohnt sich eigentlich nur bei Kraftwerken, die ja im Prinzip weitestgehend durchlaufen können, weil mit der Fahrweise, für die Kraftwerke im Energiebereich jetzt vorgesehen sind, schnelle Anlagen, die man hoch und runter fahren kann, die dann anspringen, wenn die Erneuerbaren nicht liefern, vor allem wenn wir eine Dunkelflaute haben, das ist nicht die ideale Voraussetzung für den Einsatz von CCS. Deshalb ist an der Stelle davon auszugehen, dass CCS an Kraftwerken vor allem bei der Industrie zum Einsatz kommt, also da, wo Industrie Eigenversorgung hat, wo aufgrund prozessbedingter CO2-Emissionen ohnehin eine CO2-Infrastruktur entsteht, die dann schon da ist, die dann aus dem Kraftwerksbetrieb heraus genutzt werden kann und wo es nicht die bundesweite Stromnachfrage ist, die den Betrieb des Kraftwerks regelt, sondern der Bedarf des Industriestandorts, wo dann auch eher so ein Kraftwerkband durchlaufen lassen kann. Ich glaube, da wird CCS eine Option sein. Ich rechne nicht damit, dass sie bei dem, was jetzt tatsächlich unter dem Dach der Kraftwerksstrategie vorgesehen ist, der Anreiz für 20 Gigawatt Gaskraftwerke, dass wir dort CCS sehen werden. Aber die Frage ist offen, sie ist zumindest möglich und die Unternehmen können die jetzt eigentlich ja selbst entscheiden.
Die spannende Frage wird sein, was machen die Unternehmen draus? Da spielt ihnen die Politik jetzt eine unbequeme Entscheidung zu. Sie werden sicherlich nicht in beides investieren, CCS und Wasserstoffumrüstung. Ja, das ist sozusagen etwas, was sich ausschließt oder zumindest nicht gut verträgt. Und da hat jetzt die Politik sozusagen vielleicht dem Wasserstoff Markthochlauf auch einen Bärendienst erwiesen. Denn wir wissen, das ganze System, der Markthochlauf ist sehr brüchig, der ist instabil. Und da wird jetzt, glaube ich, nochmal eine Botschaft gesendet, die nicht hilft.
Das ist vor allem für die Gasnetzbetreiber meiner Einschätzung nach ein Problem. Es ist ohnehin momentan nicht so richtig absehbar, wo der Wasserstoffhochlauf, die Nachfrage denn dann herkommt und vor allem auch nicht wann. Also da wandern wir gerade gefühlt auf der Zeitachse eher ein Stück weit nach hinten. Die Kraftwerke hätten da ein erster gesicherter Abnehmer und Nachfrager sein können. Wenn jetzt hier das Thema CCS ins Spiel kommt, dann sorgt das natürlich bei den Planern und Investoren in das Wasserstoffkernnetz nochmal für eine zusätzliche Unsicherheit. Aber wie gesagt, ich rechne nicht so richtig damit, dass CCS bei den neuen Gaskraftwerken, die frei im Strommarkt aktiv sind, dass es da eine große Rolle spielen wird. Aber naja, das sind auch alles irgendwie Antworten, die uns dann das künftige Ministerium geben wird. Und lass uns doch mal auf den Ministeriumszuschnitt gucken, denn wir haben es ja gerade schon gesagt, bisher hatten wir es mit einem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu tun. Jetzt wird es ein Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wer dort Ministerin oder Minister werden soll, ist noch nicht entschieden. Deshalb ist es eigentlich offen, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass der sehr, sehr wahrscheinliche Kandidat für dieses Ministerium der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist. Und das wird dann der Mann sein, der künftig die Energiepolitik in Deutschland steuert.
Ja, genau. Also du hast es gesagt, das Thema Klimaschutz, das wandert ins Umweltministerium, das geht an die SPD, Wirtschaft und Energie geht an die CDU. Carsten Linnemann ist dafür im Gespräch. 47 Jahre, also relativ jung, kommt aus Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen, genau gesagt. Ich kenne die Gegend ganz gut. Katholisch, schwarz, wirtschaftspolitisch klassischer Marktwirtschaftler, in Sachen Energiepolitik noch nicht so groß aufgefallen, wenn dann eher negativ aus Sicht von Klimaschützern und Umweltschützern. Also Greenpeace hat irgendwann mal von einem Bermuda-Dreieck der Energiewende gesprochen, da wurde er dann auch zugezählt, ob es so kommt, das muss man jetzt abwarten. Es ist auf jeden Fall jemand, der sicherlich in erster Linie auf das Thema Markt setzen wird, in all seinen Facetten. Und ja, wie gesagt, es steht auch noch nicht hundertprozentig fest, ob das denn so kommt, denn die Ministerposten, die werden relativ spät wohl bekannt gegeben und entschieden. Also die SPD will ihre Namen erst nach dem Mitgliedsentscheid benennen. Die Abstimmung, die endet jetzt Ende April, ich glaube am 29. April in der CDU. muss jetzt ein Bundesausschuss zustimmen, den nennt man kleiner Parteitag, über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Es wird dann am 28. April der Fall sein. CSU hat schon zugestimmt, wir haben es erwähnt. Auch da werden Namen schon kolportiert und sind vielleicht auch schon spruchreif, wie zum Beispiel Dorothea Bär für das Forschungsministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die darf sich dann auch mit dem Thema Fusionsforschung beschäftigen. Also das bleibt in CSU-Hand, vielleicht ein kleines Bonbon für die Kernkraft, die verloren gegangen ist. Alexander Dobrindt fürs Innenministerium ist auch so ein Name, den man sicherlich schon nennen darf. Ansonsten muss man vielleicht etwas vorsichtig sein mit den Ministerlisten, die jetzt so kursieren. Auch wenn der ein oder andere hier in Berlin jetzt sehnsüchtig auf einen Anruf von Friedrich Merz wartet.
Ja, das war auch tatsächlich, ich habe dann zur PK bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags anfangs auch noch quasi so eine Art Live-Ticker gemacht und gleichzeitig landen natürlich alle möglichen Infos auch in unseren Posteingängen oder auch per WhatsApp oder auf anderen Kanälen, und es kursierte erst noch eine Liste, wo tatsächlich auch Andreas Jung als Minister für Umwelt- und Klimaschutz genannt worden ist von der CDU. Das hat sich dann aber dann doch ein paar Minuten später gedreht, weil dieses Ministerium künftig an die SPD geht. Wer dann dort Ministerin oder Minister wird, ist da eben auch noch offen. Es zeichnete sich dann auch ab, ja, Klimaschutz wandert zwar vom Wirtschaftsministerium ins Umweltministerium, aber die Energie bleibt im Wirtschaftsministerium. Du hast es gerade gesagt, Carsten Linnemann, bisher nicht groß energiepolitisch aufgefallen. Und ich glaube, da passt auch ganz gut zusammen, dass es ja eben auch durchaus Ambitionen gab, wahrscheinlich von Linnemann selbst, das Wirtschaftsministerium zu einem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu machen und das Energiethema rauszugeben. Wir haben in den vergangenen Wochen aber auch hier im Podcast vereinzelt darüber gesprochen, dass es ja durchaus Sinn macht, gerade in der aktuellen Lage, wo der Bedeutung der Energiepreise so viel Stellenwert zugesprochen wird, dass Wirtschaft und Energie zusammenbleibt. Ich glaube, für uns wird es jetzt natürlich ganz zentral, wer wird für Energie zuständig in der Rolle des Staatssekretärs oder der Staatssekretärin, weil ich glaube, ich stelle mich darauf ein, dass es eine sehr klare Rollenverteilung geben wird, einen Minister, der sich um die Wirtschaft kümmern wird, und vom Staatssekretärsposten aus wird dann die Energiepolitik gesteuert. Alles auch nicht ganz einfach, weil natürlich da jetzt auch ein Apparat ist, der größtenteils eben von Robert Habeck dort installiert und positioniert worden ist. Da darf man sehr gespannt sein. Carsten Linnemann als Minister, der eben sehr, sehr klar auf den Markt setzt, das war jetzt nicht unbedingt, es lag nicht unbedingt in den Genen der Leute, die mit Robert Habeck ins Ministerium gefolgt sind. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr spannende Personalie. Die Staatssekretärsfunktion, es ist auch jemand, der die Energiewende eher kritisch sieht. Es ist jemand, der die befürwortet. Oder es ist jemand, der sich da gar nicht so sehr positioniert. Dann kommt wahrscheinlich den Bundestagsfraktionen eine größere Rolle zu. Der Name Andreas Jung ist gefallen. Wäre natürlich eine interessante Personalie, auch als Staatssekretär, aber der wurde als Minister gehandelt. Ob er jetzt eben einen Staatssekretärsposten anstrebt, darf man gespannt sein. Wäre aber sicherlich dann wiederum jemand, der die Energiewende sicherlich auch mit viel Einsatz weiter vorantreiben würde.
Ja, also ich glaube, was wir absehen können, ist, dass das neue Ministerium, sofern es tatsächlich unter Leitung von Carsten Linnemann so kommt, wieder stärker ein Wirtschaftsministerium wird. Ich glaube, was wir rückschauend sagen können, dass unter Robert Habeck das Energieministerium einen sehr stark energiepolitischen Fokus hatte. Und das haben Wirtschaftsverbände ja auch häufig genug kritisiert, dass sie der Meinung waren, dass ihre Belange vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind und Robert Habeck sich ein bisschen zu viel mit Windrädern beschäftigt und zu wenig wirklich mit den Industriepreisen beispielsweise. Hier wird es sicherlich eine Verschiebung geben. Gucken wir mal, wohin.
Da kann man vielleicht nochmal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. In der Vergangenheit war das Wirtschaftsministerium häufig relativ bedeutungslos. Der Wirtschaftsminister ein Handelsreisender in Sachen Wirtschaft. Das hat sich natürlich längst geändert. Also auch schon vor Robert Habeck. Das Wirtschaftsministerium hat heute eine große Bedeutung.
Dann denke ich, wird es langsam Zeit, dass wir hier zu einem Ende kommen in diesem Podcast. Wir hätten natürlich noch sehr viel, worauf wir gucken können. Mir schwören noch einige Begriffe durch den Kopf, mit denen ich euch noch hätte malträtieren können. Aber wir haben auch für heute noch einen vollen Terminzettel. Ich würde aber gerne eine Sache euch noch erfragen. Ihr beide vor allem habt viel mit dem Koalitionsvertrag in den letzten Tagen Zeit verbracht. Ihr habt ihn sozusagen mit unter das Kopfkissen genommen. Was ist sozusagen euer Lieblingssatz? Also was ist eure Formulierung, die euch besonders hängen geblieben ist? Wo findet ihr, sollte man besonders nochmal Augenmerk drauf lenken in diesem langen Papier?
Man kann den Lieblingssatz ja auch in Anführungszeichen stellen. Und es gibt jetzt ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben, aber was wirklich spektakulär ist in diesem Koalitionsvertrag. Das ist auch wirklich ein Satz, der mir definitiv bis zum Ende der Legislaturperiode noch im Ohr klingen wird. Das ist nämlich die Formulierung zum Gebäudeenergiegesetz, das so gar nicht erwähnt wird. Aber es heißt da drin, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. Und ich habe in unserem Text dazu habe ich von einem klassischen Formelkompromiss geschrieben. Man kann es auch anders sagen. Man kann einfach sagen, das ist absoluter Blödsinn. Weil es gibt gar kein Heizungsgesetz. Es gibt nur ein Gebäudeenergiegesetz. Ja, das ist das Synonym. Und da kommt es jetzt rein. Die Union wollte unbedingt diesen Satz drinstehen haben, dass es abgeschafft wird. So, das steht jetzt drin. Und der Nachsatz heißt dann aber eben, wir machen ein neues GEG. Also es heißt letztendlich, das Gebäudeenergiegesetz wird reformiert, aber der Satz, das Heizungsgesetz wird abgeschafft, der musste drinstehen. Das ist schon schräg. Darüber wird auch noch viel zu diskutieren sein, darüber wird auch viel zu streiten sein. Aber wenn du mich nach einem echten Lieblingssatz fragst, was ich jetzt wirklich auch ernst meine und nicht ironisch, dann kommt da ein ganz unauffälliger Satz daher, der aber wirklich auch ein Herzensthema von mir adressiert. Das heißt nämlich, den Rollout von Smart Mietern werden wir beschleunigen. Da steckt jetzt nicht viel Elan drin, aber wenn das jetzt wirklich gelingen würde, ja, also da wäre ich persönlich wirklich begeistert, weil dieses Dilemma, dieses Drama, das wir uns erlauben beim Smart Meter Rollout in Deutschland, das finde ich wirklich besorgniserregend, weil es ein Abbild der Digitalisierung in Deutschland ist. Und wenn es da der rot-schwarzen, schwarz-roten Koalition gelingt, hier tatsächlich Tempo reinzubringen, es war vorher mal vom Turbo die Rede, der ist jetzt nicht mehr da, über den hätte ich mich mehr gefreut. Aber immerhin, Beschleunigung wäre schon mal gut.
Mit dem Heizungsgesetz hast du mir meinen Lieblingssatz weggenommen.
Ja, dazu vielleicht ganz kurz, fand ich durchaus bemerkenswert, der VKU, der Stadtwerkeverband, hat in seiner Reaktion auf diesen Koalitionsvertrag zum Heizungsgesetz geschrieben, diese Formulierung wäre ein bisschen verwirrend, das würde Verwirrung stiften. Lässt sich das diplomatisch ausdrücken, was die vermeintlich große Koalition an der Stelle da zu Papier gebracht hat.
Ja, für allzu viel Verwirrung haben wir heute hoffentlich nicht gesorgt. Wir haben versucht, ein paar Klarheiten reinzubringen. Jeder kann sich das Kapitel natürlich selber angucken, kann unsere Berichterstattung verfolgen. Wir gehen natürlich jetzt den strittigen Punkten weiterhin nach. Wir sammeln Verbände und Unternehmensstimmen ein. Wir reden mit der Politik. Wir bleiben also am Ball. Und letztendlich ist das ja die Arbeitsagenda für die nächsten 4 Jahre. Da werden wir uns noch viel, viel damit beschäftigen und hier im Podcast drüber reden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen lieben Dank, Ruben. Vielen lieben Dank, Carsten,
ja, gerne,
dass ihr heute dabei wart.
Gerne.
Und ja, wir hören uns an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.